Welche Rolle spielt Moral in deinem Leben? Ich würde sagen, ganz so leicht lässt sich diese Frage wahrscheinlich nicht beantworten. Oder? Vielleicht schon deshalb, weil jeder Mensch etwas anderes unter Moral versteht. Aber mal losgelöst vom persönlichen Blick. Man kann sich unmoralisch verhalten. Kann moralisch überlegen sein oder sich zumindest so fühlen. Fabeln mit Rabe und Fuchs, die wir im Deutschunterricht gelesen haben, hatten eine Moral. Moral eignet sich exzellent für Kalendersprüche und eine Moral wird als fragwürdig bezeichnet. In politischen Artikeln geht es oft um die Moralfrage. Und das ist vermutlich dann aber eine ganz andere Moral als jene, die eine Fußballmannschaft laut SportkommentatorInnen manchmal bewiesen hat.
Aber wir haben Moral bewiesen, haben uns das verdient heute.
Und dann sind da natürlich noch moralische Bedenken, Untiefen und Abgründe. Und noch eine ganze Menge mehr. Betrachtet man also den reinen Sprachgebrauch, scheint die Moral in unserem Leben eine große Rolle zu spielen. Und nicht selten wird über Moral gesprochen und geschrieben, als meinten hier irgendwie alle dasselbe. Und das wäre ja auch gar nicht so schlecht, denn Moral, lateinisch für die Sitten betreffend, damit werden die Werte und Regeln bezeichnet, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Da wäre es doch hilfreich, wenn wir zumindest etwas Ähnliches meinen. Soweit nur mal als Ausgangsgedanke. Denn in dieser Folge können wir den Kern der Moral nicht klären. So oder so, Moral ist in diesen Beispielen etwas überwiegend Positives. Eine Instanz, etwas, das für Gewissen steht, für Überzeugung, vielleicht mal streng oder selbstgefällig, aber in unserer Sprache doch eher etwas Gutes. Abgesehen vielleicht von den Moralaposteln oder der Doppelmoral. In dieser Folge geht es aber eher um die Frage, ob die Wahrnehmung dieses Begriffs und damit auch seine Bedeutung nicht einen Wandel erlebt haben. Gerade in der politischen Öffentlichkeit. Denn meine Gästin in dieser Folge beobachtet etwas. Das Berufen auf moralisches Handeln oder die Moral als Ausgangspunkt einer politischen Entscheidung werden nicht selten verächtlich gemacht. Als Moralinsauer werden dann jene bezeichnet, die Mäßigung beim Konsum fordern. Als Moralapostel solche, die mehr Klimaschutz anmahnen. Und dogmatisch oder weltfremd sind Bezeichnungen für Menschen, die moralische Fragen bei realpolitischen Problemen stellen. Alleine das Wort realpolitisch existiert ja nicht zuletzt auch deshalb, weil moralische Fragen oder Bedenken im Angesicht von bestimmten Problemen offenbar in den Hintergrund treten müssen oder zumindest können. Und für alle politischen Lager gilt, wenn sachliche Argumente fehlen, kommt es zur Herabsetzung der moralischen Integrität. Meine Gästin findet es besorgniserregend, dass, wie sie sagt, die Moral im gesellschaftspolitischen Diskurs zum Unwort verkommt und dass moralisches Handeln nicht mehr als entscheidende Handlungsgrundlage ernst genommen wird. Warum sie das findet, woran sie das festmacht, was Moral für sie bedeutet und ob das Wort für mehr als für den Kalenderspruch eignet, darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika 2026 die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Es geht um die großen Fragen an unser digitales und gesellschaftliches Zusammenleben. Welche neuen Antworten wir finden können, wie wir Probleme lösen können und wie wir uns dafür zusammentun und niemanden aus den Augen verlieren. Und in dieser Folge geht es um Moral. Oder, wie meine Gästin Anne Rabe schreibt, das M-Wort. Anne Rabe ist Schriftstellerin. Sie schrieb preisgekrönte Theaterstücke, Drehbücher und Essays. In ihren Texten beschäftigt sie sich mit der Gewaltgeschichte Ostdeutschlands, subtilen Formen sexualisierter Gewalt, aber auch mit dem Aufstieg der Rechtsextremen in Deutschland und Europa. Das Buch »Die Möglichkeit von Glück«, das von der Lebenswelt der Kinder der Wende handelt, wird zum Bestseller. 2025 erscheint ihr Essay »Das M-Wort – gegen die Verachtung der Moral«. Ein provokanter Titel?
Ja, also ist natürlich schon ein provokativer Aufmacher. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass gerade in politischen Diskussionen mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was hat sich eigentlich so verschoben in den letzten 10 Jahren? Warum kriegt man das so schwer zu greifen? Was passiert da? Warum fühlt sich unsere Gesellschaft so anders an oder agiert so anders als viele Jahrzehnte zuvor? Und da ist mir aufgefallen, dass in politischen Diskussionen eins vor allen Dingen immer vermieden wurde, als moralisch zu gelten. Oder das ist sozusagen das Wort, was jeder Politiker, was jede Politikerin versucht zu vermeiden.
Das sagt Anne Raabe auf der Republika 2026. Auf der Bühne mit Yasmin Mbarek spricht sie über das, was ihre Beobachtung ist, wenn es um Moral in unserem politischen Miteinander geht.
Aber das, was ich mir angeguckt habe, ist das sozusagen, was diesen Westen, diese westliche Wertegemeinschaft ausgemacht hat. Weil das ist das, was wir gerade verlieren oder wo wir schon sagen, ja, das ist tot. Da war für mich ganz zentral der Gedanke der Gleichwertigkeit aller Menschen an Wert und Würde.
Und Ausgangspunkt ihres Essays ist das Erstarken rechter Kräfte und der Aufstieg der AfD.
Also sozusagen der Ausgangspunkt ist ja so ein Stück weit, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich dieser Gesellschaft passiert, warum sind unsere Demokratie so unter Druck, ne? Das ist der Ausgangspunkt des Essays, das M-Wort. Das ist sozusagen die Analyse, an welchen Stellen wir eben diesen Gleichheitsgrundsatz immer wieder aufgeben und immer wieder sozusagen preisgegeben haben und wohin uns das politisch führt.
Ich habe Anne Raabe auf der Republika getroffen und wir haben über das M-Wort gesprochen. Darüber, warum es für sie wichtig ist, Moral als Ausgangspunkt für politisches Handeln zu erhalten. Über Diskursverschiebung und über die Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die im Laufe dieses Jahres stattfinden. Und ich wollte von ihr wissen, muss man sich Moral leisten können? Wie steht es um Doppelmoral? Und was denkt sie eigentlich über Kalendersprüche zum Thema Moral? Los geht's!
Liebe Anne, herzlich willkommen im Republikast. Ich freue mich total, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass du das Buch und dann eigentlich so ein bisschen dem Eindruck der damaligen politischen Geschehnisse geschrieben hast. Also Wiederwahl Donald Trump, auch ich glaube, es fällt dann ja auch in die ersten Jahre, ersten Monate von der neuen Regierung in Deutschland. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, 1,5 Jahre sind in der heutigen Zeit eine ganze Menge. Blickst du heute auf deine Analyse von Moral und der Verachtung von Moral anders als damals?
Nein. Also ich finde, leider hat sich vieles bestätigt, was schon an Entwicklungen sich andeutet oder womit ich mich beschäftigt habe. Es ist ja durchaus, ja, das ist in der Zeit geschrieben, tatsächlich so kurz nach der Wiederwahl. Mhm. Und all diese Dinge spielen eine Rolle. Und ich habe ja auch versucht, so ein bisschen das Zeitgeschehen mit einzubauen, einfach weil ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo es schon mal ganz schwer ist, überhaupt mal zu versuchen, eine Draufsicht zu machen. Und deswegen wollte ich schon auch immer so diese kleinen Dinge, die mich da beeinflusst haben oder mit denen ich mich beschäftige alltäglich, wie wir alle, mit einbauen, um so ein bisschen diese Kakophonie, unter der wir alle stehen, auch spürbar zu machen und auch nicht in den Verdacht zu kommen oder auch mir selber das nicht zu gestatten, so eine allwissende Erzählerin zu sein. Ne? Also wir zwar einerseits drauf, sich zu wagen und zu gucken, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, aber nicht zu verleugnen, dass das gerade total schwer ist und überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Und auslösen war schon so ein bisschen die Frage, wie sind wir eigentlich in diese Situation geraten? Also gerade wenn man nochmal so an diese Wahlkampfzeit des letzten Wahlkampfs denkt, eben sowas wie die gemeinsame Abstimmung mit der AfD von der CDU. Das sind ja so Dinge, wo ich sagen würde, da hätten die meisten Menschen vor 10 Jahren noch nicht geglaubt, dass das mal passieren würde. Dass wir wirklich so eine starke rechtsextreme Partei haben und dass die demokratischen Parteien durch sie auch so verunsichert werden. Da wurde ein Grundsatz unserer Bundesrepublik über den Haufen geworfen, der ganz, ganz lange galt, nämlich nie wieder was mit Rechtsextremen zusammenzumachen. Und das fand ich schon so eine Zäsur, aber eben Teil einer Entwicklung, die sich so etwa 10 Jahre lang, meiner Meinung nach, 10, 15 Jahre lang vollzogen hat. Und deswegen habe ich nochmal versucht, zu gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Was hat uns denn eigentlich mal ausgemacht und warum geht uns das so einfach so abhanden? Was können wir dagegen tun?
Was würdest du sagen, hat uns ausgemacht in der Hinsicht?
Das ist eben tatsächlich schon so eine, das ist immer so hieß, wertebasierte Ordnung. Ja, das waren ja früher auch so Dinge, die hat man eigentlich selbstverständlich in den Mund genommen, wertebasierte Weltordnung des Westens, gemeinsames Wertefundament, das war was Positives, das ist aber in den Jahren dann, in den letzten 10 Jahren so in Verruf geraten, ne? Wenn man nochmal so daran denkt, wie auf Annalena Baerbocks Außenpolitik geguckt wurde oder so, da wurde genau das immer verächtlich gemacht, dass man sich an Werten, an Feminismus, an Ideen von Gleichheit, Gleichwertigkeit orientiert. Und ich glaube aber, dass das eigentlich ein ganz wichtiges Fundament auch für unseren Erfolg in dem, im demokratischen Westen war. Die Idee von Gleichheit, Gleichwertigkeit aller Menschen an Wert und Würde. Das ist der Moralbegriff, dem ich dem Ganzen auch zugrunde lege.
Naja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie würdest du die Moral definieren? Ich meine, das haben viele Leute getan, versucht. Ja. Welche legst du dir selbst zugrunde?
Also das ist kein Buch, das sich jetzt zum Beispiel mit Verhaltensregeln beschäftigt oder so. Ja. Also in so einem knigischen Sinne. Oder das eine Moralphilosophie aufstellt oder eine Geschichte der Moralphilosophie. Das ist nicht das Thema. Sondern ich habe mir nochmal angeguckt, weil ich mich selber auch so verunsichert gefühlt habe durch viele Diskurse, wie sie gelaufen sind. Ne? Also wenn man sich anguckt, viele Selbstverständlichkeiten. Also ich war mir schon sicher, auch wenn ich nie jetzt der CDU meine Stimme gegeben hätte, das ist nicht meine Partei, wäre ich mir immer sicher gewesen, ja, mit Rechtsextremen arbeiten die nicht mehr zusammen. Das passiert denen nicht. So wäre lange so ein Ding gewesen, von dem ich überzeugt war. Und gleichzeitig haben mich diese vielen Diskurse, auch dass so viele Menschen auch im privaten Umfeld, in der Umgebung plötzlich anders über Migrantinnen sprachen, verächtlicher, dass es selbstverständlicher geworden ist, Errungenschaften auch in Frage zu stellen, Rechte von LGBTQ und so weiter, ja. Das hat mich verunsichert, wo ich gedacht habe, ist das Fundament, auf das ich so vertraut habe, ist das überhaupt fest? Ist das überhaupt richtig? Stimmt das? Stimmt meine Weltsicht so? Oder bin ich vielleicht blöd? So, habe ich vielleicht was nicht verstanden? Lebe ich vielleicht wirklich in einem Wolkenkuckucksheim? Und deswegen habe ich mir nochmal angeguckt oder versucht nochmal anzugucken, ja, was ist es denn eigentlich? Und für mich ist das große Wunder sozusagen der westlichen Welt tatsächlich, dass in einer Zeit, die absolut von Ungleichheit, von Sklaverei, von Gewalt geprägt war, Menschen auf die Idee gekommen sind, die Philosophen der Aufklärung zum Beispiel, zu sagen, jeder Mensch ist gleich an Wert und Würde und das ist ein naturgegebenes Gesetz. Das ist ja absurd, dass man auf die Idee gekommen ist in einer Welt, die so von Ungleichheit geprägt war. Das ist aber ein Gedanke, der dann eben über Amerika, aber auch in Europa so und so getragen hat, dass wir uns tatsächlich dem immer weiter angenähert haben. Mhm. Also dass unsere Demokratien das wirklich als Grundsatz haben. Die sind dem nicht immer gerecht geworden, die sind da nie perfekt. Aber wenn so jemand wie Thomas Jefferson das in die amerikanische Verfassung schreibt als erster und selber Sklaven hat, so, ja, dann sieht man ja, okay, sein Denken ist dem Handeln weit voraus, aber dieses Denken war die Grundlage dafür, dass es dann eben irgendwann auch keine Sklaverei mehr geben konnte und dass man dort weitergegangen ist, dass man etwas entworfen hat, was es noch nicht gibt, aber das kann wie ein Leitstern, ein Fixstern sein, der uns besser macht und uns antreibt, unser eigenes Handeln zu überprüfen.
Mhm. Du beschreibst ja in dem Buch auch, wie Moral verächtlich gemacht wird in einem affektiven Diskurs. Also die Rechten sagen, eigentlich basiert eine Politik, die beispielsweise Klimaschutz betreibt, auf einer Moral und das ist moralisch moralinsauer. Das wird, und Moral ist eigentlich auch kein guter Handlungsgeber. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Kritik von Moral und eine Verächtlichung von Moral, wo man sagen muss, natürlich, also wenn man halbwegs diesen Werten sich verpflichtet fühlt, sollte man dem widersprechen. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass so eine moralische Überlegenheit, so wie du das beschreibst bei Thomas Jefferson, der schreibt von Moral, der schreibt davon, dass es richtig ist, Werte zu vertreten, aber ist Sklavenhändler. Ich glaube, wenn man im globalen Süden beispielsweise auf Europa guckt und sich anhören würde, was für westliche Werte wir haben oder auf welche Moral wir unsere Handlungen basieren, dann würde man wahrscheinlich sagen, geht's noch, Leute? Also das sind nicht unsere Werte und das ist nicht unsere Moralvorstellung.
Total. Also deswegen, das ist mir auch wichtig zu betonen, jetzt ja, den Westen nicht zu idealisieren oder freizusprechen oder sozusagen, bis vor 10 Jahren war das alles super. Nee, gar nicht. Aber die Möglichkeit, dass man quasi qua Gedanken, qua Nachdenken, qua Fantasie, qua Vorstellungskraft sich eine andere Welt, eine bessere Welt vorstellen kann, und dass dieses dann tatsächlich auch verändert, ne, das ist die wichtige Voraussetzung auch für Veränderungen. Das, was die sogenannten, ich nenne die immer die Realapostel sagen, die sagen ja dann so, ja, die Welt ist halt so, es ist halt so, es gibt halt Ungleichheit. Es gibt halt irgendwie Armut und es gibt halt die Stärkeren und die haben das Recht, irgendwie die Schwächeren auszunutzen. Sagen, nee, die Sachen sind nicht einfach so. Ne? Also das ist nicht, es ist nicht naturgegeben. Das ist auch nichts, was uns gut tut, was uns besser macht. Ich finde immer ein super Beispiel ist zum Beispiel die Corona-Pandemie. Wenn man sich da anguckt, hatten wir ganz am Anfang so eine Zeit, wo plötzlich alle dachten, ja, vielleicht können autoritäre Systeme damit besser umgehen. Die Chinesen, wenn die dann einfach sagen, ihr bleibt alle zu Hause, so, und dann ist das so, dann macht keiner was. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass eigentlich die demokratischen Gesellschaften, insbesondere Deutschland, auch viel besser durch diese Pandemie gekommen sind, also besser im Sinne von weniger Tote, weniger dauerhaft krank. Und das liegt daran, dass wir halt einen freien Diskurs haben zum Beispiel, dass wir verschiedene Perspektiven mit einbeziehen. Da ist auch nicht alles perfekt gelaufen, aber es gab eine wahnsinnig hohe Zustimmung zum Regierungshandeln, so hoch wie in keiner anderen Phase der letzten Jahrzehnte. Und es gab halt zum Beispiel sowas wie, wenn ein komischer Vorschlag kam, wie man darf auf der Bank im Park kein Buch lesen, gibt es halt sofort einen Diskurs, weil keiner Angst haben muss, dafür ins Gefängnis zu kommen, dass er sagt, finde ich komisch. Und dann wird es auch korrigiert. Das zeigt so die Stärke der demokratischen Gesellschaften. Und natürlich haben wir echt blinde Flecken und haben wir viel Schuld auf uns geladen im globalen Süden. Alles das, was du sagst, das ist total berechtigt. Aber um das vielleicht auch zu verändern, brauchen wir weiterhin die Vorstellung und brauchen wir dieses Festhalten, gerade auch an diesen moralischen Ideen. Ja, dann können wir ja sagen, okay, das ist nicht richtig, dass wir zum Beispiel Kunstwerke hier haben, die uns nicht gehören, dass wir Handelsverträge haben, die ungerecht sind. All das entspricht nicht unseren Werten, also lass es uns verändern. Wenn wir sagen, naja, so ist halt die Welt, dann wird es sich nicht verändern. Also insofern, die Kritik ist berechtigt, aber es kann trotzdem, können unsere Moralvorstellungen uns auch leiten, das zu verbessern.
Ja. Was ich so interessant finde, ist, dass gerade durch so eine affektive Diskurs Gesellschaft und durch so ein Erodieren davon, dass man sich auf Dinge einigt, gehen ja viele Dinge verloren. Also ich würde jetzt mal sagen, Geduld oder das Aushalten einer anderen Meinung. Mhm. Und sicherlich kann man Teile davon auch immer einer Moral zuordnen, also sagen wir mal einen Diskurs zuzulassen und auszuhalten, dass jemand andere Meinung hat, ist Teil einer Moral. Aber sicherlich auch viele andere Dinge, eben zum Beispiel Empathie oder Verständnis und so. Wieso würdest du sagen, glaubst du, bist du so über diese Moral an das Thema herangegangen? Was ist an Moral für dich? Was so, warum erodiert ausgerechnet die?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Also einerseits, weil ich wirklich eine tiefe Erschütterung verspürt habe, das Gefühl von, hier bricht mir grundsätzlich was weg oder grundsätzliche Dinge, an die ich geglaubt habe. Und andererseits, weil mir dann, als ich geguckt habe, was hat sich denn verändert, aufgefallen ist, dass eben viele Begriffe anders verwendet werden. Also dass Parteien zum Beispiel in politischen Diskussionen sich eher schämen oder davor scheuen, moralische Werte anzuführen. Also das wäre ja interessant, wenn ich glaube, es gibt wenig Politiker, von denen man im Moment so sagen könnte oder auch Politikerinnen, ich weiß ganz genau, was deren Grundsätze sind. Ich weiß ganz genau, was deren Ziele sind. Ich weiß ganz genau, was deren Vision ist. Also das bei den Rechtsextremen, die können das gut. Mhm. Die haben eine klare Vision. Aber allen anderen fällt das gerade schwer. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir uns gedanklich, rhetorisch auf so eine Schlittenfahrt begeben haben. Nicht aus böser Absicht, schon vielleicht auch manchmal in der Absicht, wir müssen auch die anderen einbinden, wir müssen das auch verstehen und so. Aber wir haben uns so Schritt für Schritt unsere eigenen Grundlagen beraubt oder uns da verunsichern lassen. Und das liegt zum Beispiel daran, dass man immer so, du sagtest auch gerade, ja, man muss verschiedene Meinungen aushalten. Ja, das stimmt total. Aber man muss erst mal gucken, okay, sind das legitime Meinungen, die einfach miteinander konkurrieren, so um die beste Lösung? Oder gibt es hier eine Gruppe, die grundsätzlich anderen Menschen die Gleichwertigkeit abspricht oder die das System zerstören will? Und dadurch, dass wir uns immer so in diesen demokratischen Parteien, demokratischen Diskursen gerade versucht haben, vielleicht auch die anderen noch mit einzubinden, haben wir unsere eigenen Grenzen so ein bisschen verloren. Ich möchte mal ein konkretes Beispiel geben.
Ja, gern.
Zum Beispiel gibt es gerade so eine Diskussionsreihe in der ARD. Die wurde neulich bei der Tagesschau angekündigt. Da ist genau das Ding, ja, die möchten verschiedene Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Ist erstmal gut. So. Und dann wurde die angekündigt mit, ja, wir möchten über strittige Themen sprechen. So. Zum Beispiel Migration oder Gleichberechtigung. Und das ist ja krass, wenn man sagt, okay, strittiges Thema Gleichberechtigung. Ich meine, das steht bei uns im Grundgesetz.
Ja.
So. Und das ist, daran sieht man so, was dann passiert, wenn man so tut, als ginge es hier wirklich darum, verschiedene Meinungen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und angeteasert wurde das dann auch mit einem Beitrag eines Mitdiskutanten dort, der sagt, naja, so 100%ige Gleichberechtigung finde ich jetzt auch nicht so gut. Und das ist halt so, man sagt so, okay, also worüber reden wir jetzt hier gerade, ne? Also das ist, und das ist sicherlich, kann man ganz klar sagen, in guter Absicht passiert, gerade die Idee, wir müssen mehr zusammenfinden und so, aber da sieht man schon, nee, es gibt Diskursgrenzen, es gibt, vielleicht brauchen wir nochmal eine Verständigung über unsere moralische Basis, über unsere Grundsätze, die wir nicht verlassen, weil uns sonst nämlich die Diskurse echt verrutschen. Dann sind wir plötzlich dabei, wieder über Gleichberechtigung zu diskutieren, als wäre das was, worüber wir noch streiten müssten.
Ja, ist ein guter Punkt und auch ein schönes Beispiel. Man muss aber natürlich sagen, dass das, also ganz doof gesagt, aber das M-Wort ist ja auch verknüpft mit dem D-Wort, Moral und Doppelmoral.
Ja.
So, und du hast ja sehr schön beschrieben eigentlich, wie moralische Vorstellungen entstehen in einem Aushandlungsprozess. Also vielleicht ist jemand, lebt das Beispiel nicht, aber schreibt es auf und irgendwann folgt die Handlung daraus. Man kann es ja vielleicht auch umdrehen und sagen, wir sind halt in einer Zeit, wo die Doppelmoral so ein bisschen aufgeflogen ist, wo sich ganz viele Layer abgepeelt haben und jetzt sitzt man da nackt und sagt, ach guck mal, unser wirtschaftliches Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, was auf einer starken Doppelmoral basiert hat. Unsere politischen Werte stehen zur Diskussion plötzlich, weil wir uns nicht genug darum gekümmert haben und unser Verhältnis zu unseren ehemaligen Partnern ist schwierig, weil wir merken, wir haben immer uns was vorgemacht, das sind unsere Freunde und die wollen eigentlich ihr eigenes Ding machen. Das heißt, vielleicht sind wir auch in der Auslandungsphase, in genau diesem Zeitpunkt, wo ausgehandelt werden muss, was ist denn unsere gemeinsame Moral. Weil ehrlich gesagt, auch jemand Rechtsextremes wird immer die Moral anführen als Argument. Und dann muss man ja sagen, ja, aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass diese Moral nicht taktgebend ist? Das ist ein Auslandungsprozess.
Also klar, also ich bin da nicht neutral, ja. Ich sag nicht, es gibt hier irgendwie, wir brauchen irgendwie eine Art von Moral. Nee, es ist schon sehr konkret, sozusagen, was die Grundlage ist. Wir haben vorhin auch schon gesagt, Gleichwertigkeit, ne? Auch keine Kirchenmoral oder so, das interessiert mich alles nicht. Aber die, du hast total recht. Also es gibt einen Grund, warum dieser Angriff der autoritären Kräfte so erfolgreich ist. Und das hat ganz viel mit uns selbst zu tun. So damit, dass wir ganz viele Probleme oder Herausforderungen, die es gibt, nicht gemeistert haben. Dass wir die zum Teil auch nicht mal richtig angegangen sind.
Ja.
Auch da gibt es ein super Beispiel, was auch wieder mit einer moralischen Sichtweise verknüpft ist. Und zwar gab es ja diese Klage der Fridays for Future-Bewegung gegen die Bundesregierung wegen der Klimapolitik, dass die sozusagen nicht ausreicht. So, das war 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das Urteil besagte, ja, das stimmt, also diese Klimapolitik ist nicht ausreichend und zwar, weil dadurch die Freiheit zukünftiger Generationen gefährdet ist und die aber gleichwertig ist zur Freiheit der gegenwärtigen Generation, der jetzigen Generation. Und das ist natürlich genau diese moralische Entscheidung, zu sagen, alle Menschen sind gleich viel wert, sogar die, die wir noch gar nicht kennen, die es noch gar nicht gibt. Ist ja irre, ist eigentlich toll, ne? Also was sehr positiv ist, dass wir überhaupt das denken können, dass wir uns in die Lage von Menschen hineinversetzen können, die es noch nicht mal gibt. Ja. Also, das ist ja genau das, sozusagen das, was das Urteil angemahnt hat, ist genau das, zu sagen, ihr macht da nicht genug. Es ist ganz klar, ihr werdet unseren Ansprüchen, unserer Grundlage nicht gerecht. Und man hat da auch den Eindruck, ja, daran hat sich auch nichts geändert seit dem Urteil, ne? Also eher im Gegenteil, wenn wir uns die aktuelle Politik angucken. Und dann ist natürlich schon die Frage, was macht das mit der Gesellschaft, wenn immer wieder moralische Ansprüche zwar einerseits formuliert werden, auch gut begründet werden und dann aber nichts passiert, um diesen gerecht zu werden. Und so ist es bei vielen, vielen anderen Themen auch. Also Fragen der Umverteilung, Fragen der Beteiligung an politischen Prozessen, das sind alles Dinge, da haben wir als demokratisches Lager keine gute Arbeit geleistet.
So. Ja.
Die Antwort darauf kann aber eben leider nicht sein, dann zu sagen, ja, dann schmeißen wir es über Bord. Also das ist sozusagen nicht mein Plädoyer, sondern im Gegenteil, ich glaube, das finde ich auch eine der Sachen, die mich am meisten beschäftigen, weil Deutschland ist ja in dieser Entwicklung fast ein bisschen hintendran. Und wir sehen schon gerade, was diese autoritäre Wende bedeutet. Wir sehen das, was der Imperialismus bedeutet in der Ukraine. Wir sehen, was politische Gewalt von Staats wegen in den USA bedeutet oder eben auch mit neuen kriegerischen Auseinandersetzungen, die viel Leid bringen. Und wir sehen das alles. Und trotzdem sind mittlerweile fast ein Drittel der Menschen dazu bereit, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das ist schon krass.
Ja, absolut. Auf die Rolle von so einem Individuum oder auf, sagen wir mal, von den Menschen, die letztlich auch dann vielleicht diese Kräfte wählen, kommen wir gleich nochmal, woran ich gerade gedacht habe, ist, du hast gerade sehr deutlich gesagt, keine kirchliche Moral, um Gottes Willen. Und das finde ich interessant, weil...
Nee, das ist nicht das, was mich interessiert. Genau. Ich finde das total okay, wenn Leute sich damit beschäftigen oder auch...
Total.
So,
ich habe es nicht als ablehnend verstanden, sondern was ich interessant finde, ist, dass ich habe mich nämlich gefragt, weil ich sehe es im Prinzip wie du, auch ich habe eigentlich kein Interesse daran, mich mit der kirchlichen Moral auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe von... vielleicht im Kantschen Sinne Logik und dann kommt die Moral ich möchte meine Moral vorstellungsweise aus der Kirche gewinnen, nicht aus einer Religion gewinnen. Was ich aber schon beobachte, ist, gerade wenn man sich die USA anguckt, wenn man in die Geschichte schaut, in den Nationalsozialismus, die Kirchen und Religion, muss ja nicht mal der christliche Glaube sein, sind ein sehr fester Anker von einem gewissen, sagen wir mal, liberalen Grundverständnis. Also die Kirche als Organisation sicherlich nicht, als Unternehmen nicht. Aber sie sind am Ende diejenigen, die häufig in die geflüchteten Menschen, sich um geflüchtete Menschen kümmern, sind häufig diejenigen, die aus einer Überzeugung heraus eine Ungleichheit verurteilen. Und es ist jetzt ja auch nicht zufällig, dass sich der Papst, so sehr man ihn kritisieren muss, anlegt mit den USA. Das heißt, es ist ja ganz interessant, dass wenn wir es nicht hinkriegen, als Gesellschaft Werte zu definieren, ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, kirchliche Moral aufzugreifen und zu sagen, ach guck mal, über Jahrtausende waren die immer auch ein Quell von einer gewissen liberalen Moral.
Naja, also ich glaube, das ist, zum Teil ja, zum Teil stimmt das und zum Teil auch nicht. Also ich finde das tatsächlich, oder ich finde das sehr positiv, dass gerade die deutschen Kirchen sich in den letzten Jahren sehr klar politisch positioniert haben und das war eben in unserer Geschichte nicht immer so. Mhm. Also insofern finde ich, sind die Kirchen ein gutes Beispiel dafür, daraus gelernt zu haben, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, so der man gerecht wird. Also indem sie klar sagen, wer Christ ist, kann nicht AfD wählen und so. Das ist ja, dafür werden sie auch angegriffen. Ne? Also gerade in Sachsen-Anhalt gilt einer der großen Angriffe gegen die Kirchen, dass sie sagen, ja eben, wir sammeln für die keine Kirchensteuer mehr ein und so weiter. Also da geht schon klar in diese Richtung. Und es gibt natürlich auch kirchliche Teile, wenn wir angucken, zum Beispiel in Bezug auf Frauenrechte, ne? Gerade in den USA, also in der Anti-Abtreibungsbewegung. Ja. Deswegen würde ich sagen, kann man das so per se nicht sagen. Aber wenn es im Sinne einer, ich bin ja keine Theologin und ich bin auch selber nicht getauft, aber im Sinne von die sozusagen sich den Schwächeren zuwenden und im Sinne von Jesus liebt alle Menschen und wir müssen uns umeinander kümmern. Also da sind die Kirchen ein ganz wichtiger Anker und ich glaube auch eine wichtige Stütze für viele Menschen, die genauso verunsichert sind. Also für Menschen, für die das was bedeutet, die nach einer spirituellen Führung oder auch nach Antworten suchen, wenn das keinen autoritären Impetus hat, dann kann das auf jeden Fall ein Anker sein. In dem Moment, wo es einen autoritären Impetus bekommt, ist es natürlich gefährlich, weil das ist genau das, was wir gerade sehen. Unser über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsener autoritärer Softspot, so ein bisschen, den wir immer so anspielen können, wenn es uns ein bisschen schlecht geht. Ja. Und dann denken, okay, wenn ich mich jetzt zusammenreiße, dann, also das kennt jeder von uns. Es gibt sowas, weil so sind wir aufgewachsen, das haben wir gelernt. Wenn der angespielt wird, dann sind gerade auch so religiöse Verbindungen natürlich auch ein bisschen gefährlich.
Das stimmt definitiv. Und ich meine das auch eher losgelöst von einer Institution, glaube ich, weil am Ende geht es ja so ein bisschen darum, wenn man den Kompass verliert und wenn das erodiert oder fragmentiert wird und alle berufen sich auf Moral, die aber keine kollektive ist, dann muss man ja gucken, wo kriegt man es dann her? Also wo kriegt man die Ideen her? Wo kriegt man die Werte her? Also es gibt nicht mehr diese Bewegung.
Ja, oder auch Räume, ne?
Ja, oder
also
auch Räume, genau.
Also da ist zum Beispiel die Kirche sagen, als dritter Raum total wichtig.
Genau.
Und das ist auch was, worauf unsere Gesellschaft im Moment so schwer Antworten findet, wie finden wir eigentlich so zueinander?
Ja.
Das erlebe ich auch immer wieder. Also klar, das ist einfach eine Herausforderung unserer Entwicklung. Die ländlichen Räume werden nun mal dünner besiedelt werden. Das ist vielleicht auch sogar vernünftig, ja, dass wir das menschliche Leben ökonomisieren auf kleinerem Raum. Und damit gehen aber so Fragen einher. Wie kann man, also sowohl in den Großstädten, wie kann man die Anonymität überwinden, wie kann man dort zuverlässige dritte Räume finden, als auch im ländlichen Raum. Wo findet man dritte Räume? Wo findet man Gemeinschaft? Wo hält man eben, und das kennt jeder, der auch so ein Mitglied in einer Partei oder in einem Sportverein ist, irgendwie, da hat man auch mit Menschen zu tun, die man nicht so mag. So, oder die ein bisschen unangenehm sind von der Art, wie die reden, oder man ist nicht so deren Meinung oder so. Aber trotzdem kommt man irgendwie gern zusammen oder hat das Commitment, ja, nee, wir machen alle zusammen eine Weihnachtsfeier. Oder wir treffen uns einmal im Monat und diskutieren oder wir räumen den Park auf, alles sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich klar, da sind Kirchengemeinden ganz wichtig und wir sehen auch, dass dort, wo die dünner werden, dass dort sozusagen die Zustimmung zum Rechtsextremismus steigt. Also auch, das ist nicht nur in Ostdeutschland so, das ist auch in Westdeutschland so, weil natürlich sich unser Lebenszyklus zum Beispiel verändert hat. Wir arbeiten nicht mehr alle dort, wo wir aufgewachsen sind. Mhm. Selbst wenn man dann also getauft ist, ist man nicht mehr in der Gemeinde Mitglied, wo man konfirmiert wurde und so. Und wenn man dann in eine andere Stadt zieht, ja, okay, dann lässt man vielleicht seine Kinder da taufen, aber man hat nicht mehr diese Verbindung. Ne? Mhm. Und das ist schon, also insofern eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall, weil die Kirchen haben Räume und haben auch Erfahrung darin, sie auf jeden Fall als Partner dort sehen, diese demokratischen Räume zu erhalten.
Ja, im Zweifel gilt dasselbe ja auch für Synagogen, für Moscheen. Ja, total. Also es geht ja immer um eine Fremderfahrung. Das, so verstehe ich das, was du beschreibst. Und das fand ich toll, weil wir haben eine Folge gehabt letztes Jahr in dem Podcast, wo es um eben das Zusammenleben in der Stadt geht. Und der Vorteil, den das städtische Leben hat, ist, dass man maximale Fremderfahrung hat.
Das
und
stimmt.
In einer Fremderfahrung kann man eine kollektive Moral entwickeln, weil man einfach, ob man das möchte oder nicht, automatisch ein bisschen toleranter wird.
Ja.
Ich meine, das zeigt sich ja auch in Wahlergebnissen. Ne? Also die Großstädte sind meistens nicht gerade dominiert von den Rechtsextremen, weil man eine höhere Fremderfahrung hat.
Ja, und es zeigt sich sogar auch in Altersgruppen. Also es wird ja immer so mit, sind immer alle ganz erschrocken, wenn so junge Menschen plötzlich rechtsextrem wählen. So, ja, ist auch erschreckend, aber wenn man sich's anguckt, ist es so, wählen die so Erstwähler oder so 18-Wähler wählen unterdurchschnittlich Rechtsextreme. Ne? Und das sind genau die Gruppen, die haben am meisten Kontakt mit Migration, mit anderen Kulturen, mit anderen Namen, mit anderen Sprachen. Für die ist es selbstverständlich. So, und zwar tatsächlich in ganz Deutschland, also in den Großstädten natürlich noch viel mehr, aber auch, ja, die haben wirklich Kontakt mit geflüchteten Menschen und so, was viele andere nicht haben. Insofern sieht man es daran schon, ja, die sind da anders drauf. The kids are alright sozusagen. klar sind die auch unter dem Einfluss dessen, ne? Also wenn die Eltern irgendwie zu Hause rechte Parolen, so klar wird das einen Einfluss haben, aber man sieht es schon, genau das, was du sagst, also die Erfahrung mit etwas, was nicht ich bin und trotzdem zu erkennen, empathisch zu erkennen, der andere ist wie ich, also sich selber am anderen zu erkennen. Das ist, ja klar, da ist die Möglichkeit größer.
Das klingt jetzt wieder nach Jesus übrigens.
Ja, also ein bisschen, vielleicht. Ja. Nee, aber das ist ja die Voraussetzung, das habe ich ja in dem Buch auch geschrieben, das ist, finde ich, eine ganz interessante Entdeckung der amerikanischen Kulturhistorikerin Lynn Hunt, die untersucht hat genau diesen Punkt, wie kommt es denn eigentlich, Inventing Human Rights heißt ihr Buch, kann ich sehr empfehlen, wie kommt es denn eigentlich in einer Welt, die voller Ungleichheit ist, zu diesen Ideen der Aufklärung und wie konnten sich die durchsetzen, so. Und da hat sie geguckt, dass eben gleichzeitig der Roman, insbesondere der Briefroman, ganz populär wurde und überhaupt erst so entstanden ist. Und da ist eben genau, sie hat ganz viele so LeserInnenberichte in ihrem Buch, diese empathische Erfahrung, dass ich plötzlich lese, die Figur hat ja die gleichen Ängsten, Sorgen und Nöte wie ich, das ist ja irre. So, das können wir uns heute, ne, wenn wir so Netflix gucken und so, ist uns das selbstverständlich, dass man auf uns als Zuschauende Rücksicht nimmt, dass wir das irgendwie alles mitverfolgen. Aber damals war das eben so eine Art ganz, ganz neue, fast transzendentale Erfahrung. Und das ist ja auch irre. Also wenn man sich das nochmal bewusst macht, dass man die Welt mit den Augen eines anderen sehen kann. Also welches Wesen kann das? So, eine wirklich tief empfundene Empathie, dass wir Sprachen lernen können, also dass wir in eine ganz andere Kultur, Sprache relativ schnell uns zurechtfinden, das ist ja irre.
Ja.
Also so, wo ich immer sagen würde, guck mal, was wir können so als Menschen. Wenn man sich auch anguckt, diese ganzen vielen Geflüchteten 2015 aus Syrien, Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich in Syrien, in der syrischen Gesellschaft zurechtfinden würde, so schnell wahrscheinlich nicht. Aber die allermeisten von denen, die sind hier angekommen, die arbeiten hier, ja, die haben eine Sprache, die haben, kommen mit unserem Habitus, der ein anderer ist, zurecht. Und das ist doch irre.
Ja.
Und deswegen ist Empathie ganz, ganz wichtig. Also das Jesushafte, was du gerade angemerkt hast, ist aber auch das, was von den autoritären Kräften gerade ganz gezielt angegriffen wird.
Also es wird ja auch benannt. Als die Schwäche und als die Grundlage von allem, wo quasi der Niedergang beginnt.
Genau.
Und so. Das ist ja ein ganz klares Framing. Und natürlich meinte ich Jesus im Sinne von, dass wir wieder dabei sind, wo zieht man am Ende dann seine moralischen Grundwerte her, wenn in der Realität es nicht abgebildet ist. Und das ist ja interessant, dass man dann doch wieder zu so einem uralten Schriftstück zurückkommt wie der Bibel. Das ist das, was ich meine. Da denke ich so viel drüber nach, dass ich mit Religion und mit, ich bin weder getauft noch konfirmiert, möchte es auch nicht, ich kann mit der ganzen Organisation nichts anfangen, ich weiß um all die Kritik, die berechtigt ist, aber ich denke, naja, interessant, es braucht offensichtlich eine Kraft, die den Leuten sagt, Leute, es gibt einen Grund dafür, dass wir gute Menschen sind, wenn Gesetze egal sind und wenn internationale Gesetze egal sind und wenn wir uns nicht einigen können auf was, am Ende können sich alle darauf einigen, dass der Islam, das Judentum, das Christentum auf ganz ähnlichen Werten basieren.
Aber ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen das Ähnliche, was ich meinte über diese Gedanken der Aufklärung?
Ja,
also wenn man
total,
jetzt sagt, okay, da haben sich also Leute zusammengesetzt und haben eben auch eine Weltordnung, Teile davon sind vielleicht nicht mehr so aktuell, aber es ist noch einiges drin, was man irgendwie rausziehen kann und tatsächlich eine Idee von einem friedlichen Miteinander entworfen.
Ja.
Also das ist ja vielleicht genau auch so ein Entwurf, deswegen ist es vielleicht auch immer noch so faszinierend.
Glaube ich auch,
ein Entwurf von einer Welt, die vielleicht so ein bisschen über das hinausweist, was gerade ist. Und insofern, ja klar, das ist sicherlich auch sind Schriftstücke, sind Gedanken, Ideen, über die es sich zumindest lohnt nachzudenken.
Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, also wir haben eigentlich jetzt rausgearbeitet für eine vernünftige oder für eine kollektive Moral braucht es eine Fremderfahrung und braucht es auch die Bereitschaft, dass man überhaupt sich auf kollektive Moral einigt. Ich bin kein Fan von Kalendersprüchen, aber das Thema Moral, muss man sagen, einigt sich halt wirklich so gut für Kalendersprüche.
Ja.
Ich habe drei mitgebracht und einer davon finde ich, zwei sind, sagen wir mal jetzt die ganze Ernst, aber der dritte ist eigentlich der bekannteste, glaube ich, wenn es um das Thema Moral geht.
Ich ahne schon, wer es ist.
Was schätzt
Brecht
du?
Wahrscheinlich.
Natürlich. Erst kommt das Fest und dann kommt die Moral. Man muss sagen, häufig auch missverstanden, im Sinne von, die Leute interessieren sich nicht für Moral, die wollen einfach nur Unterhaltung fressen, die wollen nur, aber es sagt ja, um eine Moralvorstellung zu haben, muss man erstmal die Basics erfüllt haben und kommt nicht ein großer Teil von, ich will nicht mit abgehängt als Erzählung kommen, aber kommt nicht ein großer Teil der Ablehnung von unserer Moral, der Verachtung von unserer Moral, daher, dass man eben nicht alle teilhaben an dem, was wir so gefeiert haben, an dieser westlichen Kraft. Und ist das nicht genau das, was er sagt? Sorgt dafür, dass es den Menschen gut geht, dann haben sie auch die Zeit, sich mit Moral auseinanderzusetzen.
Ja, also man muss immer aufpassen, weil das ist tatsächlich in der Drei-Groschen-Oper, daher kommt das ja, es ist eigentlich eine Kritik genau an dieser Haltung, ne? Also muss man mal gucken. Aber gut, ja, das ist, bist du auch nicht der Erste, der mir das vorhält.
Ich hab's mir fast befürchtet, ja.
Ich finde das, ich würde mal so antworten. Und zwar, das ist was allen Leuten sofort einleuchtet, ne? Das ist auch das, was gerne erzählt wird. Ja, man kann sich das dann nicht leisten, eine Moral. Und klar, vielleicht kann man jetzt so über Extremsituationen sprechen, was weiß ich, wenn es ums nackte Überleben geht, dass man dann dem anderen auch das Brot wegnimmt, so, ja, vielleicht. Ich bin mir aber halt gar nicht so sicher, ob das wirklich in der Realität so ist. Also wenn man die allermeisten Menschen zum Beispiel befragen würde, ob sie sich als hilfsbereit beschreiben würden,
absolut,
sagen die alle ja. Würden die einer alten Oma über die Straße helfen? Ja, natürlich.
Ich glaube auch, dass es stimmt.
Ja,
ich glaube
das
auch, dass die allermeisten Menschen gut sind und bereit sind, Gutes zu tun.
Genau, total. Die machen, das ist ihre Erfahrung. Die backen alle einen Kuchen für den Elternabend oder für die Schule, für einen Verein und so. Machen das alle. Obwohl sie vielleicht auch genug so zu tun haben oder auch nicht direkt was daraus gewinnen jetzt, also so direkt zurückkriegen. Also die, eigentlich ist das was man immer den anderen unterstellt. Und die Frage ist ja, wer sagt das eigentlich? Also wer sind denn eigentlich diejenigen, die beginnen, unsere Moral zu unterwandern und sie in Frage zu stellen? Das sind in der Regel eigentlich, also solche Bewegungen, auch die letzten autoritären Bewegungen, die gehen ja nicht von der irgendwie der niedrigsten Einkommensschicht dieser Gesellschaft aus. Das sind die irgendwie nicht. Und die unsolidarischsten Menschen sind gerade auf diesem Planeten eben auch alles Leute, die mit sehr viel Geld sehr viel bewegen könnten. Zum Beispiel, wenn man jemanden sieht wie Elon Musk, ne, Peter Thiel, all diese Leute, die könnten mit ihrem Geld echt viel anfangen, echt viel Gutes anfangen, aber sie haben sich vorgenommen, diese Demokratien zu zerstören. So. Insofern wäre ich immer skeptisch. Es klingt einleuchtend. Ich glaube aber, dass gerade Menschen, die Erfahrungen von Verlust, von Knappheit und so weiter haben, von vielleicht von Armut auch, von wirtschaftlichen Ängsten, dass die durchaus in der sehr empathisch sind, gerade auch mit anderen Menschen, die das auch haben, dass die eigentlich und dass sie durchaus verstehen, dass die Ungleichheit, die sie erleben, eine ungerechte ist. Und insofern, klar, neigt unsere Gesellschaft dazu, manchmal auch diesen Menschen einzureden, ja, euch geht's besser, wenn ihr noch weiter nach unten tretet. So. Yeah. Aber das ist halt das Angebot, was gemacht wird. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Menschen mit weniger Geld, mit anderen Ängsten und Sorgen nicht in der Lage wären, moralisch zu denken oder auch zu verstehen, dass sie davon profitieren würden. Ich glaube, da sind andere Interessen am Werk.
Ich glaube auch, es soll natürlich auf gar keinen Fall sozusagen das Ding sein, so ja, nur weil man arm ist, nur weil man nicht der irgendwie Teil der Durchschnittsgesellschaft ist, hat man kein Interesse daran, an moralische Vorstellungen zu führen. Im Gegenteil, ich glaube, dass man dann manchmal gezwungen ist, weil man eben zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, einen dritten Ort zu besuchen, eine Fremderfahrung zu haben, eine Selbstwirksamkeit zu verspüren, weil die Straße kaputt ist, weil die Politik nicht ankommt bei denen, weil die Lokaljournalismus eingestellt wird. All diese Erfahrungen macht man. Und ich würde das Brecht-Zitat, ich weiß, dass es oft missbräuchlich genutzt wird, aber ich verstehe es eher im Sinne von, warum sollte denn jemand eine kollektive Moral annehmen, die er nicht in der Realität wiedergespiegelt sieht. Und das ist, glaube ich, das, was mich da eher umtreibt und wozu mich das Zitat 100 Jahre sind es nicht, aber 80 Jahre später hintreibt, zu denken, naja, man muss sich ja nicht wundern, dass eine kollektive Moralvorstellung kaputt geht, wenn sie für einen ganz großen Teil der Gesellschaft sich gar nicht erfüllt. Weil Empathie im Privaten zu leben, ist was ganz anderes, als es kollektiv zu erleben oder selbst.
Stimmt.
Selber erleben wir ja zum Beispiel auch dabei, dass die meisten Leute die wirtschaftliche Situation in Deutschland als Horror empfinden, die private persönliche als gar nicht so schlimm. Und das ist ja das heißt sozusagen, man müsste sagen, wirtschaftlich geht es uns gut, schlecht, weiß ich nicht. Also es geht uns ja offensichtlich schlecht, weil alle sagen, es geht schlecht, aber alle sagen, mir geht's gut. Und so ähnlich ist es mit Moral ja auch. Ich kann mich moralisch verhalten, aber ich glaube eben nicht die kollektive Moralerzählung. Ich glaube, darauf will ich mit, oder da, das ist das, was mich hintreibt bei dem Gedanken.
Ich würde dir gar nicht unbedingt widersprechen. Ich glaube nur, dass wir uns, dass dieses Narrativ sozusagen, dass das so ist, dass das so ein Teil sozusagen des Angriffs auf unsere Moral ist. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass gerade, also ich sage jetzt einfach ärmere Menschen, ja, die haben ja eigentlich, wenn dann überhaupt, also die haben auf jeden Fall einen guten Grund, wütend zu sein und unsere staatliches System in Frage zu stellen. All das, es gibt ganz, ganz viele gute Gründe dafür, aber die haben in der Regel die Erfahrung, dass sie das, wenn dann, also wenn sie erfolgreich sein wollen, nur gemeinsam können. Also weil einem einzelnen armen Menschen hört man gar nicht zu, sie müssen schon irgendwie gewerkschaftlich organisiert und so weiter, ne? Also das ist ja zum Teil auch Teil hier der Diskussion gewesen bei der Republika. Und das ist, also insofern ich würde sagen, die Zuschreibung, die da mitschwingt, dass jemand, der nichts hat, dass der erst recht keine Moral hat, sondern dass der erstmal was braucht, bis er sich eine Moral leisten kann.
Ich glaube eher, die Frage ist das nicht das, sondern eher die Frage, Sie haben eine Moral, aber eine persönliche Moral, und die funktioniert auch, weil sie im Grunde leben wir in einer Gesellschaft voll guter Menschen, die nichts Böses wollen. Aber sie haben eben der Kontext, und das geht ja nun vielleicht vielen von uns so, zwischen mir selbst und meinen Moralvorstellungen, entspricht nicht dem, was ich repräsentiert sehe. Und das entspricht nicht der Realität. Das heißt, ich tue alles, was ich kann, damit es den Menschen um mich herum geht, meiner Gemeinschaft gut geht. Aber gleichzeitig erlebe ich, dass ich nicht genug teilhabe. Erleben. Und dann hinterfragt man eine kollektive Moral oder sagt, es gibt vielleicht keine.
Ja, ich glaube, man kann sie kritisieren. Also die Kritik ist auch berechtigt, aber ich glaube, vielleicht werden wir uns hier einfach nicht einig. Ich glaube, das ist sozusagen dieser Satz, dieser Grundsatz, das ist so eine Art Framing. Also das Framing, dass man sich eine Moral leisten können muss. Ne? Das steckt ja da drin. Und ich glaube, das ist doch interessant, dass gerade die Leute, die sich echt Moral leisten könnten, dass die es nicht tun. So.
Das ist definitiv so.
Ne? Und ich bin da einfach sozusagen, es ist so einleuchtend, es wirkt so einleuchtend und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die allerwenigsten Menschen von uns oder auch die allermeisten Menschen, die hier sind, ja, dass die wirklich zum Beispiel Kontakt mit wirklich armen Menschen haben,
ja,
mit deren Lebensrealität. Ja. So würde ich mich selbst auch einschließen. Und deswegen sind die natürlich auch eine super Projektionsfläche und eine super Verfügungsmasse auch. Also das sehen wir auch im politischen Handeln, wie immer. Das heißt ja dann immer so, ja, die Leute sind nicht mehr bereit auf Verzicht. So, ne, zum Beispiel, das sagt dann so jemand wie Friedrich Merz, das ist so absurd.
Aber das ist ja genau das, ne, was ich meine.
Genau das, was du,
aber genau das meine ich. Und mir geht es gar nicht darum zu sagen, die sind selbst schuld daran. Nein, also ist genau das, was ich sage, dass man sich das dann noch anhören muss.
Ja,
also
ja,
jemand verhält sich moralisch korrekt, sorgt für sein Umfeld,
ja,
kümmert sich darum, obwohl er wenig Geld hat. Und sagt, dann kommt Friedrich Merz und sagt sowas. Dann würde ich doch auch sagen, ja Leute, also ich glaube an eure kollektive Moralvorstellung nicht, weil ich mache in meinem Umfeld alles, was ich kann, aber ihr sorgt eben nicht dafür, dass meine, ja, Brücken da sind, dass Lokaljournalismus funktioniert, dass ein Kita-Platz da ist, ein Krankenhaus da ist. Und das ist doch berechtigt.
Also auf jeden Fall
die Schuld liegt nicht bei denen, sondern sie liegt dabei, dass sie nicht, genau, das haben, um Teilhabe zu,
also,
erfahren.
Also das ist vielleicht auch das, was wir sehen in diesem Misstrauen gegenüber dem System, was ja nicht nur die Leute betrifft, die jetzt rechtsextrem wählen, ja, das würde ich jetzt da mal ausschließen, sondern es gibt eine große Skepsis, einen großen Vertrauensverlust in demokratische Parteien. Und das würde ich schon sagen, das ist eigentlich, und das sieht man auch in den Umfragen, kein Vertrauensverlust gegenüber der Demokratie an sich, sondern so, wie sie gerade bei uns funktioniert. Aber das, was daraus gemacht wird, ist ganz häufig, dass solche Menschen eben wie Friedrich Merz so tun, als wären die Leute halt nicht mehr bereit dazu, sich,
genau,
zu beteiligen.
Ja.
So, also das ist eigentlich wie so ein Missbrauch der Lebensverhältnisse, unter denen andere leiden, ne? Von jemandem, der mit einem Privatflugzeug rumfliegt.
Genau.
Das,
ja,
ist halt absurd.
Aber seine moralische Vorstellung ist, wir müssen mehr klotzen, weil du musst mich mehr anstrengen, damit das für alle,
na,
funktioniert.
Na, ihr müsst mehr klotzen.
Oder ihr müsst mehr klotzen, ist ja
weil ich
natürlich
arbeite am meisten, genau, und ich leide auch am meisten.
Genau, ich leide am meisten.
Ich leide am meisten, ich mache am meisten und ihr müsst mehr machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ich gesagt habe, ihr seid faul, dann stimmt das nicht.
Ja, genau. Und dass die moralische Vorstellung nicht kollektiv funktioniert, die lehnen ja am Ende des Tages die meisten ab. Also ich würde auch sagen, ja, geht's noch. Also Statistiken sprechen schon dafür, dass wir genug arbeiten. Jetzt, also es ist nicht
total
das Problem. Insofern.
Also es ist ja immer so die Behauptung sozusagen der Realität, ne? Jetzt kürzlich hat er gesagt, das ist Mathematik. So Renten ist Mathematik, wo man sagen muss, nein,
ja,
also das
schwierig
ist die Rentenformel und so. Ja, das ist Mathematik, aber die ist nicht gottgegeben, ist kein,
ja,
Naturgesetz,
genau,
so. Man kann auch die Formel ändern und,
ja,
so weiter. Aber das ist ganz interessant, weil da gerade jemand wie Friedrich Merz oder CDU ist ja genau die jetzt so progressiven linken Kräften immer vorgeworfen hat, ja, ihr seid da irgendwie mit eurer Moral,
ja,
Ideologie, das ist alles nur Wolkenkuckucksheim, wir gucken auf die Realität, so wie es wirklich ist. Und das ist total spannend, weil in Wirklichkeit passiert genau das Gegenteil. Also als der zum Beispiel der Außenminister nach Syrien flog, und um zu gucken, wie es da jetzt gerade ist.
Plötzlich eine Selbsterkenntnis gehabt.
Genau, hat er es ja noch nicht mal ein politisches Programm verfasst, hat einfach nur angesichts der Realität gesagt, ja, das hier ist kein menschenwürdiges Leben jetzt ganz schnell möglich.
Ja.
So, Punkt. Eigentlich nur unseren Anspruch.
Eine Erkenntnis,
ja. Syrer sind halt auch Menschen, so, und also geht das hier nicht. Und aus Berlin kam aber zurück, obwohl er ja vor Ort war in der Realität, na doch, wir wollen das aber. So, und das ist doch krass. Da sieht man doch, dass eigentlich die konservativen oder vielleicht auch reaktionären Kräfte in unserer Gesellschaft die sind, die mit Ideologie kommen, die einfach sagen, ja, aber wir wollen das so. So, die Wirklichkeit ist uns egal.
Ja.
Das ist schon interessant.
Ja, total.
Dass eigentlich jetzt auch die progressiven linken Kräfte eher die Traditionalisten sind, ne? Dass sie sagen, oh, aber die Aufklärung.
Ja.
So, ja. Dass wir eigentlich so sagen, nein, wir haben doch hier eigentlich Grundlagen, auf die hatten wir uns geeinigt, jetzt lasst uns mal davon wieder ausgehen.
Ja, ja, absolut. Und kommt auch wieder zurück zu dem, dass jeder Einzelne davon glaubt, nach einem moralischen Vorstellung zu
handeln.
Und das, was so abhanden gekommen ist, so ein bisschen die kollektive Vorstellung letztlich,
ja,
davon. Zum Abschluss nochmal ein paar Kalendersprüche.
Ja.
Wenn man so lebt, dass es gar keinen Spaß macht, so zu leben. Sagt Edith Piaf. Also sozusagen, ja, wenn ich mir selbst ein moralisches Ziel setze und mich dran halte, dann habe ich eigentlich keinen Spaß mehr. Ist eine Moralkritik, die 50 Jahre her ist.
Ja, ich glaube, das ist eher sozusagen, das ist so im Kontext so von Knigge und Verhaltensmoral und wahrscheinlich
auch
Sexualmoral und so.
Moral.
Genau. Absolut. Gut, das kann man sich natürlich, muss man auch in dem Fall sagen, ich meine, so als Frau, als Künstlerin in dieser Zeit war es ganz sicher wichtig, gesellschaftlichen Konventionen zu widersprechen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben der Selbstentfaltung. Also ja, ich glaube, sie spricht über was anderes als das, worüber ich mir das Gedanken mache.
Genau. Das glaube ich auch, aber ich frage mich doch, ob nicht ein Teil des Problems ist, dass, und das will ich mir gar nicht zu eigen machen, aber ich frage mich einfach, ob was dran ist, dass ein Teil des Problems ist, dass eine moralische, also die moralische Begründung, etwas zu fordern, zu Recht kritisiert werden kann, weil man sagt, solange du dich auf eine Moral stützt, kann man das ja eigentlich nicht angreifen, weil jeder wird ja für sich beanspruchen, dass Moral der Grund, der richtige Grund ist. Meine Moral ist individuell, die kann ich mir selbst zu eigen machen. Und wenn ich auch aus den richtigen Gründen etwas fordere, aber ich begründe es moralisch, dann ist ja schon, verengt man ja schon eigentlich so ein bisschen den Raum, das zu kritisieren.
Ja, vielleicht, aber man könnte auch sagen, man zeigt halt eine Haltung. Also man offenbart sozusagen die Grundlagen des eigenen Denkens. So. Und dann kann man sich dazu entscheiden, okay, kann ich mit jemandem auf diesen Grundlagen diskutieren oder nicht? Also wenn die, insofern, ich weiß gar nicht, ob das wirklich verengt oder ob es nicht vielleicht eher eine Stütze ist. Also gerade wenn man nochmal so auf die zeitgenössischen Probleme so guckt, die sind ja so herausfordernd, dass klar ist, dass wir viele von denen nicht innerhalb unserer Generation, schon gar nicht innerhalb von Legislaturperioden lösen können. Und da kann vielleicht so etwas wie so eine Handlungsmaxime, ja, so ein Leitstern oder so eine Grundlage zumindest eine Sicherheit geben, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die nach dem, was wir jetzt wissen, eben diesem Gleichheitsanspruch gerecht wird und damit vielleicht auch dem Anspruch oder dem Versuch, die Welt zu verbessern, anstatt sie in die Grütze zu reiten. Also insofern ist es vielleicht eher eine Stütze als eine Einengung.
Ja, okay, verstehe. Ja, absolut, das macht total Sinn. Der Rausschmeißer hat wahrscheinlich auch wieder nichts zu tun, muss man ehrlich sagen, mit dem, was wir besprochen haben. Die Moral ist immer die letzte Zuflucht der Leute, welche die Schönheit nicht begreifen, sagt Oscar Wilde.
Ja, okay, aber auch Oscar Wilde ist natürlich auch jemand als queerer Autor. Ja. So, ich vermute, das hat viel damit zu tun, von den Beschränkungen seiner Sexualität, mit denen er leben musste.
Ja, aber ich glaube, es ist natürlich was dran, die Welt nicht nur über eine logische Schlussfolgerung zu erfahren, sondern auch über sinnliche. Und das erfordert natürlich auch einen Aushandlungsprozess. Was aber dazu führt, und das ist natürlich ganz wichtig, die Leute, denen du die Unterdrückung von Moral sozusagen zuschreibst, zu Recht, die rechtsextremen Kräfte, sind natürlich auch die Letzten, die zulassen, dass Schönheit oder Sinnlichkeit unser Handeln bestimmt.
Ja, das ist ganz interessant, dass die sich ja sozusagen aktiv einmischen. Ne? Das ist einer ihrer Angriffspunkte auch. Ne? Wir sehen das in Sachsen-Anhalt gerade so mit dem Bauhaus oder so. Also, dass die ja eine sehr... also, dass ästhetische Vorstellungen für die ganz, ganz wichtig sind. Ja. Das ist krass, ne? Das stimmt.
Das finde ich faszinierend. Also, dass eine Kraft, die Moral verachtet, bei Schönheit und Sinnlichkeit einen unglaublich moralischen Anspruch hat eigentlich, aber gleichzeitig niemals zulassen würde, dass Schönheit und Sinnlichkeit im Kollektiv unsere Handlungen bestimmen.
Anders als ihre Moral. Veränderbarkeit unterliegen und so weiter. So, exakt. Das ist wirklich interessant.
Toll, dass du das
erkannt
hast. Toll, dass du das erkannt hast, weil genau darauf wollte ich hinaus mit dem Zitat. Genau. Weil natürlich muss man diese Dinge immer im Kontext ihrer Zeit sehen, aber sie zeigen eben zum einen, dass moralisches Verständnis immer ein Aushandlungsprozess ist. Und ich glaube, das hast du sehr klar gemacht, man muss aufpassen darauf. Also man muss aufpassen darauf, dass diese Handlungsspielräume und diese Diskussionsräume in einem Rahmen sich bewegen, dass man wirklich zu einem besseren Moralverständnis kommt und zu einem besseren Verhältnis zur Moral kommt. So würde ich dich jetzt verstehen.
Ja.
Abschließende Frage, wenn die Folge erscheint, stehen wir kurz vor den Landtagswahlen in deiner Heimat. Du kommst aus Wismar.
Aus Wismar, genau.
Mecklenburg-Vorpommern wählt, glaube ich, im September.
Ja.
Und Sachsen-Anhalt wählt auch dieses Jahr oder so im Osten und auch in Westdeutschland gab es kürzlich wieder Wahlen. Hast du den Eindruck, dass bei all diesen Wahlen und beim Wahlkampf Moral irgendeine Rolle spielt?
Schon. Also ich glaube schon, dass wir, um das mal positiv zu sehen, dass wir gerade in Ostdeutschland zum Beispiel eine Zivilgesellschaft haben, die es schafft, unterschiedlichste Gruppen miteinander zu vereinen. Sie ist halt leider kleiner als viele andere gefährliche politische Gruppen, aber dass wir das schon sehen, dass es da eine übergeordnete moralische Bewegung gibt zum Erhalt unserer Demokratie zum Beispiel und dass die auch sehr selbstbewusst und sehr tatkräftig zugange ist. Insofern Ja, und es sind auch moralische Entscheidungen, die da getroffen werden, weil es sind eben nicht nur eine Entscheidung zwischen ja Parteien, die mir vielleicht nicht gefallen von ihrer Programmatik, sondern die AfD sagt ganz klar, dass sie dieses Land grundsätzlich verändern wollen, dass sie Bundesgesetze brechen wollen, dass sie, ich meine, jemand wie Höcke, der spricht immer davon, dass man 20 bis 30 Millionen Menschen weniger haben sollte in diesem Land, wenn man nicht ganz sich irgendwie verhumsen lässt, ist klar, das ist nicht gewaltfrei möglich und so, oder? Also, es geht darum, tatsächlich die Wahl zwischen Menschen, die diese Gleichwertigkeit aller Menschen anerkennen und die das nicht tun. Und insofern ist das eine moralische Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass viele, sowohl BürgerInnen als auch natürlich PolitikerInnen, trotzdem das Gefühl haben, sie können sich über so grundsätzliche gar keine Gedanken machen, weil das alles so unter Druck steht, weil es so, so viel gleichzeitig passiert, weil sie so in Gefahr sind, sich so bedroht fühlen. Ich glaube, es wäre trotzdem gut, vielleicht auch manchmal, um so durchzuatmen und sich diesem Schnellfeuer, was da auch von den Rechtsextremen kommt, nicht so auszusetzen, manchmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, woran glaube ich eigentlich? Was will ich? Was ist für mich die Basis hier? Aber ja, ich möchte auch nicht in ihrer Haut stecken. Es ist einfach furchtbar, ja.
Ja.
Also, weil ich glaube, man kann ganz viel Kritik üben, auch an Landespolitik und so weiter. Und ich hätte sowohl viel Kritik an Manuela Schwesig als auch an die CDU in Sachsen-Anhalt. So, aber beiden Parteien und auch allen anderen demokratischen Parteien in dem Land würde ich nie unterstellen, dass sie das da leichtfertig ergeben oder so, ne? Oder dass sie nicht das Beste wollen, dass sie nicht ein demokratisches Miteinander in diesem Land wollen. Also insofern, deswegen, also möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. So, ja, furchtbar.
Ja. Keine besonders schönes Ende, aber es ist die Abbildung der Realität. Danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Das war eine neue Folge des Republikas. Mein Name ist Jonas Ross und ich habe auch in der vierten Staffel dieses Podcasts mit vielen Menschen gesprochen auf der Republika 2026. Abonniert den Podcast, um auch die anderen Gespräche nicht zu verpassen. Und wenn der Podcast euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das hilft immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.